Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, der dieses Mal wieder kein Filmstarts-Podcast ist, weil alle meine Gäste sind Moviepiloten. Deswegen, mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Mir gegenüber sitzt der gute Hardy.
Hello.
Jetzt ja again. Hardy vom Moviepilot. Und zu meiner Linken Patrick, ebenfalls vom Moviepilot. Und Patrick, mir wurde gesagt, du sitzt aus dem einzigen Grund hier drin, weil du jetzt wahrscheinlich draufhauen wirst auf alles, was wir hier sagen.
Ja, mal gucken, wie stark, aber schon eher, ja.
Okay, bevor wir aber über The Substance sprechen, kurz noch der Hinweis von mir. Diese Ausgabe von Leinwandliebe wird euch präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und heute möchten wir euch wieder etwas ganz Besonderes für alle Serienfans vorstellen, was eigentlich wahrscheinlich besser bei Streaming-Gestöber passen würde. Aber egal. Nämlich, es geht um die 2. Staffel Tulsa King. In der Hauptrolle ist hier erneut Sylvester Stallone als Mafioso Dwight zu sehen. Der bekommt es hier nicht nur mit der Mafia aus Kansas City zu tun, sein Imperium wird auch von einem mächtigen lokalen Geschäftsmann bedroht. Die erste Folge der 2. Staffel könnt ihr bereits exklusiv auf Paramount Plus streamen. Folge 2 steht dann ab dem 22. September zur Verfügung. Solltet ihr diesen Service noch nicht besitzen, könnt ihr ihn ganz einfach 7 Tage kostenlos testen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und wir reden jetzt über einen ganz anderen Film und nämlich über The Substance. Und
hast du den verstanden?
Nee, und weil ich ihn nicht verstanden habe und weil Bea und ich den ja in Köln bei der Pressevorführung gesehen haben, und ich weiß nicht, ob das hier in Berlin auch so der Fall gewesen ist, in Köln wurde nämlich so etwas ausgelegt, und zwar die Erklärung der Regisseurin. Ich lese es jetzt nicht ganz vor, aber das sind hier wirklich 1,5 Seiten, in denen die Regisseurin, deren Namen ich leider nicht richtig ausspreche, Coralie Farge, keine Ahnung. Und es fängt an mit Frauenkörper. The Substance ist ein Film über Frauenkörper. Das könnte Marco, glaube ich, gut vorlesen. Das wäre so richtig so, ich glaube, so würde Marco anfangen. Kein Hate gegen Marco, toller Kerl. Ja, genau, aber wir reden jetzt über The Substance, ein Film offensichtlich über Frauenkörper, und wir werden herausfinden, ob das stimmt und ob wir das auch herausgefunden hätten ohne die sehr, sehr wichtige Erklärung der Regisseurin. Und ganz vorab, es geht natürlich, jetzt muss ich hier gucken, es geht um Liz Sparkle, gespielt von Demi Moore, eine Schauspielerin, die wirklich viel Ruhm und Ehre eingefahren hat, jetzt mittlerweile so Jane Fonda-artig im Fernsehen so eine Aerobic-Fitness-Show hat, aber pünktlich zu ihrem 50. Geburtstag wird sie von ihrem Produzenten Harvey, gespielt von Dennis Quaid, abgesetzt, weil ich sage, ne, du bist so alt, ich brauche irgendwas Junges. Und sie bekommt daraufhin mit, dass es etwas gibt, das sich The Substance nennt. Und das kann man sich irgendwie spritzen und dann erwächst ein viel besseres, schöneres, perfekteres, jüngeres Ich aus dir heraus, das aber jeweils immer nur in so einem Abstand von 7 Tagen quasi rumlaufen darf, und danach muss gewechselt werden zwischen dem alten Ich und dem neuen Ich. Und ja, natürlich birgt das Komplikationen, wie es halt so ist, wenn das schöne, junge, neue Ich dann irgendwie mitkriegt, wie toll das Leben doch sein kann und gar nicht versteht, warum man da wechseln muss. Und ja, ist auf jeden Fall ein Film, der, glaube ich, für kontroverse Diskussionen sorgen kann und wird, und wahrscheinlich auch jetzt schon in diesem Podcast.
Und wenn man ja sagen muss, Patty ist der Einzige, den wir gefunden haben, der den nicht gut fand.
So. Ja, das stimmt. Ich fühle mich schon wieder wie in so einer Minderheit auf jeden Fall. Also der Film kommt ja mit sehr viel Hype und Vorschusslorbeeren schon ins Kino und da bin ich jetzt nicht die stellvertretende Stimme.
Ja, aber ich muss jetzt im Vorfeld habe ich auch nochmal bei mir auf Letterboxd geguckt und selbst unter Leuten, denen ich folge, gibt es dann doch auch welche, die nur so 2,5, 2 okay. irgendwie, also es ist, glaube ich, durchaus auch ein Film, wo du nicht alleine bist, wenn du sagst, na, nee, irgendwie meins war es jetzt doch nicht. Mhm. Aber also ich weiß, als Bea und ich den in Köln gesehen haben, ich weiß nicht, der ganze Saal hat den gefühlt gefeiert, hat sich auch sehr schlapp gelacht irgendwie und so. Und ja, reden wir über diesen Film, der ja auch, wie ich finde, eine interessante Marketingkampagne hatte mit diesen Trailern, die ja gar nicht so sehr haben durchblicken lassen, was sich eigentlich so am Ende so richtig, richtig hinter diesem Trailer verbirgt. Wollt ihr dazu mal was sagen?
Ja, man kennt das ja eigentlich gar nicht mehr, dass da so ein Film kommt, wo dann die zweite Hälfte irgendwann anfängt und man merkt so, jetzt kommen nur noch Sachen, die gar nicht im Trailer drin waren. Mhm. Und gerade bei dem Hype, den er jetzt kriegt, tut ihm das, glaube ich, ganz gut, weil trotzdem noch Überraschungen da drin sind, die einen dann irgendwie mit auf diesen Hype-Train mit aufsteigen lassen, auch wenn man irgendwie schon mit hohen Erwartungen da reingeht. Wie es bei mir auf jeden Fall der Fall war. Ich habe jetzt ihren Film davor nicht gesehen. Du hast den, glaube ich, gesehen, ne?
Revenge, ja, den habe ich gesehen.
Habe ich auch sehr viel Gutes drüber gehört. Und das hat mich auch komplett abgeholt. Also ich war den beim Fantasy-Filmfest gucken, was ja auch ein gutes Publikum dafür ist, die alle bei allen Ekelszenen mitgrölen. Mhm. Der Typ neben mir hat, glaube ich, ein bisschen Angst vor Spritzen gehabt und hat sich jede 2 Minuten die Augen zugehalten. Also für Spritzenphobiker ist das gar nichts. Aber ich habe sehr, sehr genossen. Der geht da richtig durch. Ich muss auch sagen, als du mir erzählt hast, dass diese Erklärung da auslag in Köln, dachte ich erst, was ist das denn für eine Scheiße? Also seinen eigenen Film nochmal erklären zu müssen, ist schon irgendwie ein komisches Zeichen. Mhm. Aber so nach dem Film dachte ich irgendwie, hat das schon wieder so einen Statement-Charakter, weil es ja so ein richtiger Wutanfall-Film ist. Und wenn du dann vorstellst, dann in dieser Wut schreibst du noch die Erklärung und haut dir hin, so, ihr Bastard, ihr lest jetzt auch noch die Erklärung, ihr checkt das alle eh nicht.
So. Ja, aber ich finde, da sind die letzten 20 Minuten des Films schon, also ja, für mich gefühlt so dieses, okay, wenn es jetzt der letzte Dödel in der letzten Reihe noch nicht kapiert hat, dafür hast du jetzt nochmal die letzten 20 Minuten des Films, damit du es auch wirklich endgültig verstehst. Da brauche ich jetzt hier nicht noch so ein Zettelchen von anderthalb
Seiten.
Ja, sie
hat Glück, dass der Film so gut geworden ist, weil wenn der jetzt scheiße wäre und du dann noch eine Erklärung hinterhergeschoben kriegst, dann denkst du auch so, okay, ja.
Ja, so geht's mir wahrscheinlich eher, weil ich finde es jetzt umso absurder fast, dass man noch irgendwie so eine 1,5-seitige Erklärung nachgeliefert bekommt, weil das ist wirklich so für mich der plakativste Holzhammer-Film, den ich eigentlich seit langem gesehen habe, so. Und gerade weil du sagst, die letzten 20, 30 Minuten heben sich ja nochmal ab von allem, was davor kam, aber gerade so die ersten 90 Minuten, da hämmert er einem eigentlich immer nur wieder die gleiche Message ein und es wiederholt sich immer wieder das ganze Konzept des Films und ich fand, da war es sehr repetitiv und ermüdend und da habe ich mir die ganze Zeit schon gewünscht, dass er früher schon in diesen Exzess, wenn er das denn so umarmen will, sich da einlehnt und ich habe vorher natürlich auch schon ein bisschen die Berichterstattung verfolgt und wusste ungefähr, dass da wieder so ein Body-Horror-Exzess-Film auf mich zukommt, der ist ins total Groteske und so alle irgendwann ausufert und ich habe aber wirklich auch gedacht, dass sie das früher in dem Film schon macht, also ich fand es wirklich 90 Minuten lang sehr oberflächlich, platt, eindimensional, so wie der Film das so durchexerziert, dieses Konzept von dieser Substance und dass sie dann eben immer so hin und her switchen zwischen der älteren und der jüngeren Version und ja, mir war das alles zu oberflächlich eingehämmert und ich konnte damit lange Zeit irgendwie dann nicht mehr so viel. Ich war am Anfang noch drin, ich muss sagen, wenn wir kurz über den Anfang sprechen, ich finde, der Film hat eine der tollsten Eröffnungssequenzen, die ich seit langem gesehen habe, weil du so den Star-Status der Hauptfigur und gleichzeitig dieses Verblassen von diesen Hollywood-Sternchen, das sie war, kriegst du praktisch erklärt, nur über diesen Hollywood Walk of Fame-Stern, den sie errichten. Und du hast die ganze Zeit so eine statische Einstellung, die nur auf diesen Hollywood Walk of Fame ausgerichtet ist. Und du siehst am Anfang, wie der Stern so errichtet wird, weil sie da noch der große Star ist. Und dann merkst du, dass es Verblassen und dass ihre große Zeit vorüber ist, siehst du nur dadurch, dass dieser Stern halt immer mehr verschmutzt wird, da sind irgendwie Leute, die laufen da mit Fastfood drüber und schmieren dann da Ketchup drüber und das wird dann immer wieder da geht halt der Lack sozusagen ab, so das Ganze wird immer brüchiger, immer schlechter und dadurch, dass man das so zeigt in dem Film, dass so ein Star-Status einfach nur über diesen Hollywood Walk of Fame so gezeigt wird, das fand ich irgendwie eine super Idee, da dachte ich schon, okay, jetzt kommt wirklich ein Banger-Film schon auf mich zu. Da war ich total drin. Und ich fand auch am Anfang, wie es losgeht und das ganze Konzept erklärt wird, das fand ich auch noch cool. Und so dieses ganze Satirische, dass da irgendwie Dennis Quaid drin ist, als dieser schmierige TV-Produzent, der Zwinker, Zwinker, Harvey auch heißt. So, das ist auch schon ein bisschen, okay, ja. Wir haben hier irgendwie so eine Harvey Weinstein angelehnte Figur oder so. Das fand ich am Anfang noch nett, aber irgendwie bringt der Film für mich dann ziemlich schnell nicht mehr neue Ideen auf den Tisch und ruht sich da sehr auf dem Konzept aus, was dann eben in diesem Wechsel mit Margot Qualley, die da eben praktisch ihren Platz einnimmt und die Show, diese Aerobic-Sendung, die sie da hat, durchführt und die auch immer selbst dann mehr Fame-geiler eigentlich wird und das total genießt, dann im Rampenlicht zu stehen. Da fand ich, wiederholt sich der Film dann relativ schnell und bringt da nicht viel genug Neues auf den Tisch. Und da merkt man eben die Laufzeit von irgendwie 140 Minuten schon ziemlich an. Da hätte er für mich locker 20, 30 Minuten auch noch in der Mitte auch dann irgendwie gekürzt sein können.
Ja, also den Anfang gebe ich dir auch. Das fand ich super. Also diese Idee, dass du so 5 Minuten lang nur auf diese Auszeichnung des Sterns da auf diesem Hollywood Walk of Fame schaust und dass der dann brüchig wird und halt so, ne, Leute lassen ihre Burger fallen. Wobei ich bei der Burger-Sequenz erstaunt war, dass sie überhaupt noch anfingen, da sauber zu machen. Ja. Und ich sagte, komm, also da hast du mich jetzt schon wieder verloren, weil kein Mensch, der seinen Burger da verliert, wischt noch den Ketchup sauber oder sowas. Nein. Aber okay, das fand ich cool. Und ich mochte auch gerade diesen Anfang. Vor allen Dingen, ich finde es halt auch geil, dass sie diese Rolle von Liz Sparkle dann ausgerechnet so mit Demi Moore besetzen, ne? Die ja auch in den 90er Jahren so das, ja, Sexidol war und die irgendwie gefühlt in diesen ganzen Thrillern und Erotik-Sachen und sonst irgendwie was nicht fehlen durfte. Und wo du dich ja jetzt auch so ein bisschen fragst, ja, wo ist sie denn hin? So, ne? Ja. Also da finde ich, war allein durch das Casting natürlich auch diese Botschaft, die man mir zum Glück durch die Erklärung der Regisseurin auch viel näher gebracht hat, nämlich dass Frauen in Hollywood ab, ja, gefühlt zu 30, 40 ja eigentlich schon nicht mehr wirklich so die großen Rollen noch irgendwie abstauben können, außer du hast jetzt halt auch irgendwie den großen Namen dazu, ne? Und dass man das hier halt so mit rüberbringt, mochte ich total gerne. Ich fand auch Dennis Quaid so unglaublich gut. Und es gibt ja diese Sequenz im Restaurant, wo er da sich so ein Krabbencocktail reinpfeift und sie sitzt eigentlich nur daneben und dreht und es ist ihr Geburtstag. Und wie die Kamera dann auch immer so an seinen Mund ranfährt und an seine Hände ranfährt und auch das Sounddesign von diesem der ist ja schon wie so ein Schwein und du ekelst dich eigentlich schon in dieser Sequenz, ohne dass jetzt irgendwie was so Body-Horror-mäßig rüberkommt. Und wenn er dann mittendrin im Gespräch auch einfach aufsteht und geht, weil irgendjemand anderes kommt und so, und sie halt auch so sitzen lässt und so, ja, ist 50, du bist vorbei, ja, pack dein Zeug und geh. Sie mochte es total gerne. Und dass das dann irgendwo ja dann auch dieser Übergang für sie ist, so, scheiße, was mache ich? Und dann kommt auf einmal jemand und sagt ihr, hier, The Substance, so. Hol dir das mal.
Ja, was ich schön fand, sie trifft ja, glaube ich, direkt nach dieser Szene einen alten Schulkameraden, mit dem sie dann ja später eventuell auf ein Date gehen will. Und da muss ich sagen, also, der ist natürlich überhaupt nicht subtil, dieser Film. Aber ich finde, manchmal hat er so Momente, wo er sehr nah an den Figuren dran ist. Und da erzählt er noch mal ein bisschen mehr. Also es gibt dann, wie gesagt, diese eine, wo sie sich für das Date ready macht. Die finde ich schon irgendwie sehr vielschichtig, was das angeht, weil er da auf einmal so sehr empathisch ist und irgendwie dieser Figur so eine Tragik mitgibt. So, ich finde, das geht ein bisschen verloren irgendwann. Er ergibt sich dann diesem Rausch, das fand ich aber auch total geil. Also für mich haben sich die 140 Minuten so kurzweilig angefühlt. Allein auch dadurch, dass man ja immer wieder dann mit dem Film die Figuren switcht. Also dass du halt diesen 7-Tage-Zyklus hast, dann bist du eine Woche bei Demi Moore, eine Woche bei Margot Qualley. Da war nur mein einziges Ding, dass ich irgendwie gedacht habe, ich checke nicht ganz, wie die aufeinander abgestimmt sind. Weil nach den Trailern dachte ich, das ist so ein Ding, weil dieser Substance-Vortrag sagt dann, ja, niemals vergessen, ihr seid eins. Und dann kommt aber irgendwie raus, okay, die sind aus dem gleichen Körper und die müssen sich halt abwechseln, aber sie haben jetzt nicht das gleiche Bewusstsein. Nee,
das fand ich eben auch schwammig, das ganze Konzept so, weil ich auch mit dem Gedanken reingegangen bin, ich habe mir ein bisschen was über den Film schon gewusst, dass sie eben die jüngere Version, also dass Margaret Qualley auch wirklich sie selbst ist, so, dass sie einfach dasselbe Bewusstsein hat, sich über dem im Klaren ist, und dann dauert es auch einen Moment, bis wirklich klar ist, okay, die handeln komplett unabhängig voneinander, mhm, erstmal, wenn die ihre 7 Tage haben, und dann fängt es ja auch an, dass es mehr in so eine Duellrichtung geht, so dass sie, dass Demi Moore ja auch ihr eins auswischen will, sage ich mal, dass sie dann anfängt, so auf der Couch sich so auch Süßigkeiten, Fastfood reinzustopfen, damit irgendwie dann Margaret Qualleys Version irgendwie aufwacht und dann irgendwie noch so ein Hähnchenschenkel aus ihrem Bauchnabel zieht in so einer Sequenz, dass sie sagt, okay, sie wollte mir jetzt noch was Unangenehmes mitgeben oder so, dass es halt so ein Duell sich zwischen beiden entwickelt. Und ich finde, da ist der Film mir im Konzept auch ein bisschen zu schwammig, weil ich auch nicht verstanden habe, warum Elizabeth dann dieses Substance-Prinzip noch weiterführen will die ganze Zeit. Weil sie mir ist schon klar, dass sie dann irgendwann auch süchtig wird nach dieser Anerkennung, die sie ja im Prinzip dann trotzdem noch bekommt, weil sie immer noch sich ein bisschen selbst da drin sieht, so, okay, man sieht ja selten dann Bilder von ihr, wie sie mal eine Jünger aussah, aber wahrscheinlich erkennt sie sich da einfach immer noch wieder, es ist, als würde sie so in den Spiegel gucken und eben die jüngere Version sehen und einfach in diesen Verjüngungsrausch sich indirekt noch reinzubegeben. Ich glaube, davon kommt sie einfach da nicht mehr so weg, weil sonst war mir auch irgendwann nicht mehr klar, warum will sie sich auf dieses Spiel einlassen, was ja auch relativ schnell schon Blessuren an beiden auch hinterlässt, weil gerade durch diese erstes Mal, als sie sich die Substance initiiert, ich meine, das weiß sie vorher natürlich, aber da muss sie ja durch den Rücken, steigt ja dann auch Margaret Qualley raus, und da muss es ja wieder so zugetackert werden auch, und da ist sie ja dann, also es setzt ihr ja schon sehr viel ziemlich zu, auch körperlich und optisch, und das fand ich irgendwie, hat der Film auch nicht so gut aufgelöst, eben diese Abhängigkeit von dieser Substance irgendwie gut zu vermitteln.
Ja, das fand ich auch so. Ich hatte auch eher gedacht, es geht so in die Richtung des Bildnisses Dorian Gray, dass du halt irgendwie wirklich dich komplett so abkapselst und halt wirklich als komplett junge Version von dir selbst irgendwie auftauchst. Aber die alte Version kannst du natürlich nicht irgendwie komplett wegschmeißen oder sonst irgendwie was. Und das ist auch wirklich so ein Punkt gewesen, den gebe ich. Ich, wie gesagt, ich fand den Film total toll und ich habe den echt gerne geguckt, aber das Konzept des Films ist wirklich etwas, wo du am Ende so da sitzt und denkst, warum soll ich das machen? Weil sie, so gesehen, sie hat ja nichts davon.
Ja, genau.
Also sie liegt halt 7 Tage lang irgendwo im Bad auf dem Boden und wird halt so intravenös gefüttert, damit sie am Leben bleibt, aber und dann dieser Wechsel, wo ich mich auch so ein bisschen gewundert habe, warum Sue nicht viel früher auf die Idee kommt zu sagen, so, ja komm, fuck it, ey, warum soll ich nach 7 Tagen wechseln? So, also der Film, finde ich, macht auch erst später dann so ein bisschen deutlicher, warum das ja dann doch irgendwie sein muss mit dieser ganzen, was sie halt ja von ihrem alten, kaputten Ich dann noch braucht, um halt weiterleben zu können und so. Aber ich auch dachte so, das ist ein cooles Konzept, aber nicht bis zu Ende
durchgedacht. Es fühlt sich ein bisschen nach Plot-Convenience am Ende an, so, weil sie dann nicht wissen, wie sie anders da rauskommen.
Naja.
Ja.
Aber ansonsten, ich fand es trotzdem irgendwie wie charmant gemacht, gerade weil du dann natürlich auch mit Margaret Qualley, die ich sowieso seit The Leftovers sehr, sehr feiere, dann ja nochmal so diesen neuen Weg. Ich meine, auch da ist der Film jetzt nicht gerade subtil, dass ich halt hier 1,5 Seiten Erklärung der Regisseurin brauche, so, weil dann ist klar, du hast hier Harvey, der sieht sie, sie ist schön, sie ist geil, sie hat die Kurven und alles zeigt noch schön nach oben und sie hat ein hübsches Lächeln und er sagt sich sofort, ja, perfekt, komm, hier, ich nehme dich für meine Show und sowas alles. Aber trotzdem auch so da so ihren Aufstieg zu sehen und wie sie dann da halt mehr und mehr an Ruhm gewinnt, so halt den gleichen Weg ja einschlägt wie Elizabeth Sparkle, dann war schon auch nett, obwohl man das natürlich auch, finde ich, nochmal hätte anders aufbauen können, weil bei ihr ist ja ihre ganze Karriere basiert ja nur auf dieser Sportshow, wo ich mir auch denke, so, das ist auch. Also, wenn du so einen Film in den 80er Jahren gebracht hättest oder so, wo ja diese Aerobic-Sachen wirklich noch Sinn gemacht, wer macht das so? Also, da hast du halt irgendwie 1000 YouTuber, die das halt auch irgendwie machen.
Ja, das fand ich auch komisch. Da habe ich auch mit Freunden nach dem Kinobesuch drüber geredet, dass wir uns auch gefragt haben, warum ist sie eigentlich so scharf drauf, diesen Platz einzunehmen, aber nicht noch nach mehr zu streben? Dass sie nicht auch die Ambition hat, jetzt irgendwie auch in der Hollywood-Karriere zu haben, dass sie sich so zufrieden gibt. Ich meine, ich weiß nicht, das ist ja generell irgendwie das ganze Setting und wann das spielt und wo genau. Klar, sieht das alles nach L.A. aus, aber es wird ja auch nie konkret verortet oder so. Und dass es so eine Art vielleicht auch Zukunftsvision ist, wo dann vielleicht so retro-futuristisch so diese Aerobic-Shows wieder total in sind und das neue Ding ist, es geht ja gegen Ende dann auch hinaus, dass sie ja dann bei dieser großen, was war das, Silvester-Neujahrsshow, ja auch dabei ist, was dann ja nochmal so ein Step-Up für sie ist, aber ich habe mich dann auch gefragt, okay, wieso gibt sie sich jetzt damit zufrieden, diesen Platz einzunehmen, wo ja schon Demi Moores Figur quasi als aussortierte Version von so einem früheren Star irgendwie so abgeschoben wurde, so in diese Fernsehsendung, und das fand ich auch ein bisschen seltsam, dass sie da nicht noch mehr so eigenhändig auch gehandelt hat. Mir war generell auch Margot Qualys Figur da ein bisschen zu eindimensional und sie wurde ja wirklich sehr reduziert, so dass sie so eine Art, ja fast schon wie so ein Sexobjekt eigentlich da nur eingesetzt wird und nicht genug eigenen Charakter da entwickelt hat, dass ich sie dann auch als so ein auf Augenhöhe so ein Gegenstück auch wahrgenommen habe. So, ich fand dieses Duell zwischen beiden, ich war die ganze Zeit auch durch den Anfang des Films natürlich auch sehr auf der Mimur-Seite und habe sehr mit ihr mitgefühlt und ich finde, Margot Qualys Figur fühlt sich da manchmal zu sehr wie so ein künstliches Konzept dann irgendwie auch an.
Ja, da bleibt das Konzept schwammig. Also man hätte natürlich auch noch viel mehr erzählen können dazu. Margot Qualys sagt ja, dass sie dann jede zweite Woche weg sein muss und sowas, weil sie halt den Körper switchen muss. Da hätte man ja auch noch viel mehr erzählen können. Da finde ich aber ganz angenehm, wie er das so ein bisschen außen vor lässt. Also ich hatte nicht so Probleme damit, dass sie so eine Abziehfigur ist dann im Endeffekt, weil ich finde, der Film bleibt damit irgendwie angenehm fokussiert. So, gerade wenn es dann halt wirklich eskaliert langsam, dann weiß er wirklich seine Stärken auszuspielen. Also der sieht ja auch ziemlich geil aus. Das ist ja auch, jeder Raum ist irgendwie so bis in den letzten Winkel ausgeleuchtet, als ob der auch so gegen Demi Moore arbeitet eigentlich, dass so jede Falte nochmal so extra betont wird und sowas, dass du wirklich irgendwie diesen Wahnsinn davon so ein bisschen mitkriegst. Das fand ich ziemlich krass und ich glaube, da kommen wir generell, wenn wir auch vielleicht ein bisschen spoilerlastig noch reden, auch auf die Effekte zu sprechen. Das fand ich wirklich eigentlich unfassbar, wie die das gemacht haben. Also sieht er, also so gut habe ich es lange nicht gesehen.
Ja, ich muss auch sagen, also ich mochte Qualys Figur eigentlich auch ganz gerne so eben. Ich habe da jetzt bei ihr nicht nochmal eine Charakterstudie für sie gebraucht. Also mir hat es irgendwo ausgereicht und am Ende war sie ja trotzdem so als, ja, sie ist jung, sie ist schön, sie weiß, dass ihr die ganze Welt zu Füßen liegt und sie muss ja nicht viel tun, um sofort diesen Erfolg zu haben, was natürlich auch vielleicht ja in dem Sinne auch nochmal so ein bisschen so dieses ist so auch auf die heutige Zeit gerichtet, Social Media, so reicht ja gefühlt so einfach so, ja, machst ein paar hübsche Fotos von dir und dann hast du da schon deine Follower und hier hast du es jetzt einfach über sie, während Elizabeth Sparkle ja zumindest offensichtlich irgendwo noch echt auch viel arbeiten musste und viel tun musste und natürlich einen ganz anderen Werdegang hatte. Und das fand ich dann auch wieder schön, dass sich das denn so in dieser Neidgeschichte von ihr zu dieser Sue so widerspiegelt, weil es gibt ja dann auch noch dieses große Plakat von Sue direkt an ihrem Fenster, wo sie halt jedes Mal drauf starren muss, wo ich dann irgendwann auch davon ausgegangen bin, okay, also der Film will mir jetzt schon suggerieren, dass Demi Moores Charakter früher genauso aussah, wie Sue jetzt aussieht, so, weil, wie gesagt, da sind wir wieder bei diesem Punkt, dass sich das alles nicht so ganz schlüssig aufklärt, wie, warum überhaupt so, ne? Wenn du halt da haben wir ja schon drüber geredet, wenn du mitkriegst, okay, ich liege einfach irgendwo nur rum und chill dann halt die restlichen 7 Tage so rum, aber ich bin ja, sie ist ja trotzdem immer noch die alte Frau, die keiner haben will, so, ne? Aber ich mochte diese Dualität zwischen den beiden dann doch ganz gerne und ja, auch wie der Film dann an sich aussieht, so mit diesen immer dieses sehr fokussierte, so diese langen Gänge und ob es jetzt der Flur im Studio ist oder denn dieses perfekte Studio, wo denn da die Choreografien eingestudiert werden und sowas alles, hatte schon einen sehr, sehr geilen Look, finde ich.
Ja, auch diese langen Gänge, dann kommt ja noch der Score dazu, der hat ja auch so einen Techno-Score. Nicht so hardcore wie bei Challengers dieses Jahr.
Nee, aber auch.
Aber
schon.
Der peitscht einen da auch ordentlich durch. Ich fand's auch krass, wie der ist ja auch sehr explizit in irgendwie, wie er Körper filmt und sowas. Aber es hat sich nie so ausbeuterisch angefühlt. Es war, es hat so, ja, dieses, aber es ist immer irgendwie mit einem Kommentar versehen, hatte ich das Gefühl.
Ja.
Und ich finde, es hat sich auch so nach so einer Fliegenfalle irgendwie angefühlt. Das ist so, der Film zieht dich so rein.
Ich hatte aber die ganze Zeit so ein bisschen, weil Patrick hat jetzt so ein bisschen so und da bin ich so ein bisschen bei dir so, weil ich hatte trotzdem, also sorry, ich meine, Margaret Qualley ist halt schon auch eine sehr, sehr attraktive Frau. Und also die Kamera geht eher zwischen die Beine, an den Arsch, an die Titten. Naja. Also du hast ja schon einen sehr, sehr sexualisierten Blick. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen, wo ich mir denke, wenn das jetzt ein Mann gedreht hätte, dann würde man es vielleicht schon wieder zu sehr so, der Blick des Mannes auf die Frau. Und hier hast du jetzt eine Regisseurin, die aber ja trotzdem den Blick des Mannes imitieren möchte, weil am Ende des Tages hast du ja auch in diesem TV-Studio, es sind ja nur Kerle da. Ob es die Kameramänner sind, ob es halt Harvey mit seinen ganzen, mit dieser Truppe von alten weißen Männern, die da dann auch noch irgendwie rumlaufen sind oder so, die glotzen ja auch genau so. Und das, ich fand es halt irgendwie spannend, so zu sehen, so dieses so, ja, es ist schon irgendwo ein geiler Anblick letztendlich, der ja auch gewollt ist, aber ja, so im Hinterkopf hast du dann trotzdem immer dieses so, ja, und genau das will ich euch zeigen, dass das irgendwie auch der falsche Blick ist, denn irgendwie so ein bisschen, ne?
Also ich fand, es hat nur funktioniert, weil es wirklich so grell übersteigert war, dass es, dass man es wirklich nur als so eine komplette Parodie von so einem Male Gaze auch, also wenn das ein Regisseur gedreht hätte, ein Mann, dann wäre das in der Luft zerfetzt worden, ja auch zu Recht, so, weil das einfach, das kannst du eigentlich heute gar nicht mehr so machen, aber gerade weil es eben eine Frau gedreht hat, die dann eben diesen Blick übernimmt, aber auch wirklich ins Extreme überspitzt so. Ja. Oder wie du auch sagst, in dem Studio, meiste Zeit sind da irgendwelche Männer anwesend. Ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere jetzt an den Film, es finden auch meistens nur irgendwie Dialoge oder Interaktion mit Männern ja auch statt. So, sie hat ja wenig außerhalb von jetzt Elisabeth und Sue, da gibt es ja auch wenige Interaktionen jetzt mit Frauen an sich, die ja auch als vielschichtige Figuren dann da gar nicht Platz finden, so, weil da wirklich die ganze Zeit diese eindimensionalen, abkundigen und einfach widerwärtig Männer da ja auch ihr gegenüber gesetzt werden. Und das ist halt, das war auch was mich am Anfang ein bisschen gestört hat, weil ich auch dachte, okay, mir wird auch dieser Schauplatz, dieses Sci-Fi-LA teilweise gar nicht so greifbar, aber ich finde, es hat dann doch wieder zur Atmosphäre beigetragen, dass sie eben sehr auch isoliert ist, auch in diesem Apartment, in dem sie da wohnt, was ja schon sehr luxuriös ist, aber gleichzeitig auch total steril und irgendwie so in dieser Einsamkeit gefangen und dass sie da auch jetzt irgendwie wirklich keine Freundin hat oder so, mit denen sie auch irgendwie über ihre Gefühle oder über ihren Frust da sprechen kann. Das hat dann schon doch wieder irgendwie zu dieser Message des Films, die eben, wie ich ja auch gesagt habe, mit dem Holzhammer daherkommt. Aber gerade dadurch funktioniert es dann auch schon wieder irgendwie, dass du halt so diese extrem hypersexualisierte Perspektive da auch die ganze Zeit drin hast.
Ich muss ja sagen, was mich bei diesem Apartment, weil du es jetzt gerade ansprichst, was mich da total irritiert hat, ist die Tatsache, dass dieses Apartment gezeigt wird, als hätte sie irgendwo den Hollywood Hills, so ein krasses Haus. Und irgendwann stellst du fest, die hat einen Nachbarn im gleichen Haus. Also da kommt ja dann irgendwann ihr Nachbar von gegenüber, der ist ja auch so ein ekliger, schmieriger Typ, ich dachte, du bist doch der große Star, du musst doch wohl irgendwie ein eigenes Haus haben. Aber nein, du wohnst in der offensichtlich sehr, sehr großen Wohnung, aber die noch in so einem Gebäude kommt. Fand ich einfach nur, als ich das erste Mal gesehen habe,
ich gar nicht drüber nachgedacht,
hat mich total rausgezogen irgendwie in dem Augenblick, weil ich dachte so, dieses Haus halt, und diese Wohnung von ihr wird halt auch als immer so gigantisch groß gezeichnet. Und ich denke, also entweder ist der Typ da, wohnt in so einer Einzimmerwohnung, die er sich gerade leisten kann, oder die muss ja genauso groß sein.
Ich finde, der Film hat da öfters mal so Kontraste, weil ja auch das Badezimmer von ihr, mit dem Sonderraum, der ja dann noch eingerichtet wird, sieht ja fast aus wie dieses Saw-Badezimmer irgendwann dann. Also es ist ein totaler Fremdkörper auch in dieser Wohnung. Oder ich fand es auch irgendwie eine coole visuelle Idee, wenn sie dann den Ort genannt bekommt, wo sie sich die Substance abholen kann.
Stimmt.
Und dann geht sie da in diese Garage und muss so durch diesen kleinen Schlupf da runter. Und das
da drin ist dann wieder ein klinischer Raum.
Ja, und dieser Ort, der so in diesem LA-Schauplatz ist, wo sie dann erstmal sich so durchzwängen muss, aber dann eben wieder so dieses klinisch sauber hat. Ich fand, da hat sie auch visuell irgendwie schöne Kontraste drin. Ich glaube, das mir dann wieder auch gefallen hat. Also es gab immer wieder mal so einzelne Elemente und Szenen, die ich schon auch gut fand oder mochte, auch wenn ich jetzt den Film insgesamt nicht so mochte, aber ja, da hat sich schon auch visuell einfach.
Ja, das meine ich, dass irgendwie die Stadt, wenn man es immer so schön sagt, zum Charakter wird, die irgendwie so gegen sie arbeitet. Also was ich meine mit dem Bad, das so ausgeleuchtet ist, aber auch diese langen Gänge oder überall sind Poster, überall kann man reingucken bei ihr. Dann ist da noch ein Nachbar, der sie auch noch belästigt. Also sie hat irgendwie von nicht zur Ruhe. Wenn sie aus dem Fenster guckt, sieht sie was. Wenn sie rausgeht, ist da der Typ. Also sie ist total belagert da.
Ja, und aber wie gesagt, ich fand es cool irgendwie so. Vor allen Dingen auch, wenn diese erste Sequenz. Ich fand auch diesen Gegenschnitt schön. Du siehst ja einmal Elizabeth durch die Straßen gehen, so, wo sie ja keiner mehr mit dem Arsch anguckt. Mhm. Und dann hast du quasi ja die gleiche Einstellung, die gleiche Kamerafahrt, dann halt nur mit zu und alles dreht sich nach hier um und so. Das ist dann auch irgendwie so, da dachte ich wieder so ein bisschen, okay, könnte auch irgendwie Miami sein oder so mit diesem Strandgang sowas alles. Halt, ne? Also, nee, das mochte ich, fand ich irgendwie cool. Und ja, was mich am Ende des Tages halt bei dem Film wirklich abgeholt hat, sind diese ganzen Effektkisten gewesen. Mhm. Also Hardy hat es ja schon gesagt, also wer mit Nadeln nicht kann, ganz, ganz schwierig. Und aber auch so ich finde so, vor allen Dingen diese Verwandlung des Films zum Body-Horror ist ja auch so, finde ich, schön schleichend so. Und ich finde, da haben sie ja auch ein paar geile Ideen, bei denen ich dann doch wieder sehr an Dorian Gray irgendwie denken musste. Mhm. Aber so von den praktischen Effekten, die dann ja gerade auch in den letzten 20 Minuten, über die man sich ja durchaus auch streiten kann, da zutage treten, fand ich grandios. Also ich weiß, ich habe im Kino gesessen, auf der einen Seite so bei bestimmten Szenen, jetzt nicht den Nagel. Und auch gleichzeitig konntest du auch irgendwie nicht weggucken, weil es irgendwie auch so eine kreative Faszination dann gab mit dem, was sie jetzt aus dieser Transformation der Körper da irgendwie machen, fand ich super.
Ja, ich finde, er hat auch da eine sehr gute Balance aus so over the top und Realismus, dass es halt irgendwie total echt aussieht, aber was passiert ist halt so over the top, dass es irgendwie wieder sowas Fantastisches ist. Also ich habe ja immer so ein bisschen Probleme in den letzten Jahren bei manchen Horrorfilmen, dass ich finde, dass die Effekte einfach zu realistisch geworden sind, gerade bei Slashern, dass es irgendwie dem Zweck, dass es irgendwie ein spaßiger Slasher ist, irgendwie aus dem Weg geht. Also gerade sowas wie der erste David Gordon Green Halloween, den mag ich zwar, aber das ist halt für mich irgendwie True Crime Gewalt, das ist kein Slasher mehr. So, da finde ich ja, kehrt Halloween Ends dann eher hin zurück. Und Substance hat eine ganz gute Mischung daraus, dass es jetzt trotzdem, es sieht nicht aus wie in den 80ern, dass du irgendwie die raufgeklebten Silikondinger siehst und sowas, aber es ist natürlich trotzdem so Quatsch eigentlich und so übertrieben, dass es Spaß macht wieder. Mhm.
Ja, ich fand die Effektarbeit war auch beeindruckend, also dass sie das alles so, dass das alles so handgemacht und praktisch drüber kam, aber ich finde, da in dem Moment hat der Film dann auch nochmal endgültig alles vom Tisch gefegt, was er eigentlich vorher sich aufgebaut hat, weil ich fand, das war schon eine überraschende Zuspitzung, dass er sich dann komplett in diesen absurden Body-Horror reinlehnt, aber ich finde, ich wusste dann endgültig nicht mehr, was der Film jetzt überhaupt am Ende mir sagen will, so, weil ich einerseits hier, ist er ja, ja, vielleicht muss ich auch gleich mal noch die 1,5 Seiten Erklärung durchlesen, weil ich finde, er ist vorher ja schon sehr satirisch auch schon, aber gleichzeitig soll man ja immer auch mitfühlen mit Demi Moores Figur und wie er dann im Finale auch mit ihr umgeht. Ich fand das zwar teilweise sehr, hat sich irgendwie falsch angefühlt, so dass sie auch in die Szene, wenn sie dann schon am Boden liegt und Margot Qualley schon so aus sie eintritt und sie so richtig zerstören will und dann am Ende ja praktisch eigentlich beide nochmal in so einer dritten Mutation verschmolzen sind.
Ja, ich glaube, wir gehen ins Spoiler.
Ja, ich glaube, also wir reden ja auch schon jetzt offen, würde ich sagen, über das, was passiert. Also wenn der Film noch nicht gesehen hat, ist gewarnt hier vor Spoilern. Wir reden jetzt über alles, was so im Finale passiert. Aber ja, mich hat das gestört, dass der Film da quasi sich vorher erstmal lange Zeit gelassen hat, um das Ganze aufzubauen, aber dann so total überstürzt alle Regler da auf Anschlag auf einmal dreht. Also mir war das dann zu überspitzt, zu auf groteskes Spektakel Exzesskino getrimmt, dass es da, dass es so mit der Tür ins, irgendwie ins Haus fallen. So, das, ich fand, das hat dann sich wie ein Fremdkörper angefühlt, so, dass er sich dann so komplett in diesen bizarren Exzess lehnt. Es hat dann ja nochmal auch einen noch surrealeren Charakter bekommen, wenn sie dann da auf der Bühne steht, vor den Leuten im Scheinwerferlicht und die erstmal alle so gucken und gar nicht wissen, was das passiert und man weiß jetzt nicht, okay, findet das gerade wirklich statt? Es ist irgendwie nur so eine Fantasiesequenz und dann auch diese Exzess.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Ja. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz, sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.
Immer Braindead-mäßige Blutfontänen-Sequenz, die dann aber auch so komisch im so Staccato-Rhythmus inszeniert war, als würde man gerade irgendwie so einen Trailer schauen, was jetzt noch alles passiert. Hast du
nicht so einen Metal-Song drunter auf einmal?
Das kann schon sein, ja. Ich so Rock-Gitarren irgendwie und alles passiert dann super schnell in so einem Staccato-Raffer, Zeitraffer irgendwie. Und ich fand, das war dann so exzessiv, dass dann das ganze Set jetzt nochmal in Blutfontänen irgendwie eingespült werden muss. Ich bin ja auch jemand, der eigentlich solche Filme gern guckt. Ich mag ja Genre-Kino und so. Body Horror, David Cronenberg, alles. Aber das war in dem Moment irgendwie so reingeklatscht. Es hat sich für mich wie ein Fremdkörper angefühlt, der jetzt noch in den Film gepresst wird und der für mich auch irgendwie so dieses satirische Konzept dann irgendwie auch über einen Haufen geworfen hat und ich dann nicht wusste, okay, will der Film jetzt wirklich beide Charaktere jetzt irgendwie so total bösartig zerstören oder irgendwie vorführen? Und ich finde, der hätte da irgendwie einen smarteren Weg noch rausfinden können, auch gerade dieses Duell aufzulösen. Ich fand, das war irgendwie, das hat sich für mich falsch angefühlt, auch wenn ich teilweise visuell die Effektarbeit sehr beeindruckend fand, wenn da so ein, es hat ja fast schon so ein Trauma, Toxic Avenger Charakter, wenn da am Ende dieser Mutant da so rumläuft oder so, aber es wirkte teilweise wie so ein Cartoon-Fremdkörper dann irgendwie auch trotzdem noch.
Ich verstehe, was du meinst. Also es ist schon rangehängt. Ich fand es gerade deswegen irgendwie interessant, dramaturgisch, weil es sich, er inszeniert es ja als Finale, diese Konfrontation zwischen den beiden Entitäten da. Und dann gibt es ja auch nochmal diese Titeleinblendung mit irgendwie Monstro, Sue, irgendwas. Und das fand ich irgendwie ganz geil, weil es dann so aus dem Nichts kommt. Und das verstehe ich aber, dass sich das auch rangehängt anfühlen kann. Ich finde, ab da läuft er halt komplett amok. Und das fand ich wieder geil. Ich finde auch, dass er da nochmal eine Ebene drüber geht, weil ich finde, er ist am Ende auch sehr anklagend auf einmal gegen das Publikum, also gerade wenn du da diese Zuschauer hast und die dann irgendwie dieses Monster sehen, was sie ja irgendwie erschaffen haben und dann gibt's ja auch wirklich, was du meinst mit diesen Trauma-Anleihen, diese Szene, wo es dann auf einmal so crasht und es gibt auf die Leute und die sagen so, ein Monster! Yeah. Und dann kommt da diese Blutsache. Das fand ich schon ziemlich geil. Das war nochmal so ein richtiges Rock'n'Roll-Ende.
Also das war auch der Punkt, wo ich eigentlich permanent nur noch am Lachen war. Also womit ich auch nicht gerechnet habe, weil das fand ich, also wenn ich mich selber betrachte als die Person, die sich halt diesen Film angeguckt hat, am Anfang war da noch viel Ekel mit drin, da war auch noch Mitgefühl für, gerade für Elizabeth Sparkle mit drin, wobei ich nie große Gefühle zum Beispiel für Sue hatte, weil ich mir auch dachte, ja okay, am Ende Sparkle hast du dir das selber ja auch ein bisschen zuzuschreiben und es gibt ja immer mal wieder im Film so einen Moment, wo diese mysteriöse Stimme am Telefon, die ihr da immer was zu dieser Substance erklärt, dann auch sagt so, ja, möchtest du abbrechen? Du kannst dir, sag jetzt laut und klar, du möchtest abbrechen, dann wird das hier alles abgebrochen, dann ist fein so. Und sie geht da ja dann auch irgendwo mit, natürlich getrieben durch alles, was drumherum auch passiert, so dass sie halt auch nicht einfach für sich sagen kann, okay, ich habe jetzt erreicht irgendwie, was ich erreichen konnte, das reicht mir dann auch, sondern sie will ja immer noch irgendwie weitergehen und dass dann aber halt so dieser ganze Body-Horror-Aspekt damit reinkommt und diese letzten 20 Minuten, ich habe eigentlich nur noch vor Lachen am Stuhl gesessen und mich, und da musste ich tatsächlich, weil mir ist es im Nachhinein aufgefallen, dass ich hier Revenge, ihren ersten Film, den kannte ich. Ach. Also den habe ich tatsächlich vor Ewigkeit mal, es ist ja so ein Rape and Revenge Ding, wo irgendwie so eine junge Frau mit ein paar Freunden da auch in so einem super fancy Haus irgendwo in der Wüste dann irgendwie ist und dann wird ja dann, wie es halt bei dem Genre ist, wird sie erst vergewaltigt, dann irgendwo in der Wüste verscharrt, aber sie lebt noch und dann fängt sie an, sich zu rächen. Und ich musste daran denken, dass auch in dem Film das Finale ja schon fast so was Absurdes hat, weil es gibt in dem Haus wie so einen quadratischen Flur, der aber einmal so im Kreis so irgendwie rumgeht. Und das eine Ding, was ich noch im Kopf habe, ist, dass dass so eine Verfolgungsjagd in diesem Gang gibt, wo halt auch alles ist voll Blut und ständig rutscht jemand aus. Also das hat da auch schon was so Cartoon-artiges irgendwie so. Und als ich das mir dann wieder in Erinnerung gerufen habe, habe ich auf einmal, ja, okay, das scheint offensichtlich irgendwie auch so ein bisschen so ihr Signature-Move zu sein, so am Ende des Films halt dieses ganze Genre selber, dass sie sich hier jetzt irgendwie aufgegriffen hat für den jeweiligen Film, auch nochmal so ein bisschen in dieses komplett absurde zu bringen. Ja. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so der Breaking Point, weil ich hatte auch gedacht, so zu dem Zeitpunkt, wo dann die beiden zu diesem traumaartigen Monster werden, cut, directed by, written by, wäre, glaube ich, auch irgendwie ein geiles Ding irgendwie gewesen, weil er hätte so da gesessen und gesagt so, hä, wie jetzt, was ist los, so, oh mein Gott, was wird jetzt aus diesem Wesen oder so, aber sie trifft halt die Entscheidung zu sagen, nee, und jetzt wirklich für den letzten Dödel da hinten, dieses Monster habt ihr erschaffen, ihr habt diese Frau dahin getrieben, dass sie es euch irgendwie recht machen wollte, damit ihr sie anerkennt, damit ihr sie immer noch feiert und liebt dafür, dass sie euch Jahre davor ja wirklich so viel gegeben hat und jetzt wird sie weggeschmissen wie nichts und das ist daraus entstanden. Fand ich irgendwie, ich mochte das. Vor allen Dingen, ich musste auch zum Schluss so ein bisschen an Carrie denken. So,
Carrie, er holt ja sowieso also, die Zitate raus.
Also das ist ja halt auch dann irgendwie so, du hast aus, aber ich weiß nicht, ich
Aber ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, das Geniale an dem Film ist in der Hinsicht, dass er ja sehr gesellschaftskritisch auch sein möchte, auch dass er sich trotzdem nicht so diesen einen Schuldigen raussucht, wo er sagt, so, ich habe jetzt das Problem gelöst, wenn wir das hier beseitigen, dann ist alles gut, sondern er ist halt, ja, er spricht da so ein bisschen so eine Kollektivschuld aus, weil er Demi Moore auch nicht aus der Schuld rausnimmt, weil sie sich auch irgendwie frei dazu entscheidet, sie könnte immer abbrechen. Natürlich ist das Publikum schuld, wie auch der Produzent sagt, so, ich gebe denen ja nur, was die wollen. Und das stimmt natürlich und das ist halt Kapitalismus und da sind irgendwie alle mit dran schuld und das finde ich irgendwie, das ist auch diese Verzweiflung, die dann irgendwie in Demi Moores Figur so aufgegriffen wird, dass sie halt dann wirklich am Ende ein Monster wird. Das ist ja auch das Krasse. Der Twist ist ja eigentlich dann, es ist ein Monsterfilm. Ja. So, es ist gar kein,
Ja, ich habe mir da einfach schwer getan, weil ich nicht wusste, auf welche Seite sich der Film mit irgendwie stellt, weil klar, diese Verwandlung in dieses Ungetüm ist schon konsequent auch, aber dann, dass er nicht irgendwie noch weitergeht und mehr macht, weil es läuft ja wirklich nur auf diese Zerstörung ja auch hinaus, die dann auch dieses Fusionswesen erfahren muss und dann die allerletzte Sequenz fand ich ja dann eigentlich wieder auch konsequent, dass es dann wieder zum Hollywood Walk of Fame zurückgeht, da wo es dann wirklich, wo wirklich Elizabeth ihr Ende dann findet, aber ich weiß nicht, weil du ja auch Revenge erwähnt hast, der hat ja auch dieses absurd blutige Finale dann, aber da ist der Film für mich viel klarer so eine Ermächtigungsfantasie, weil er sich wirklich auch auf die Seite der Hauptfigur schlägt, die jetzt wirklich diesen Rachetrip antritt und immer auf ihrer Seite bleibt. So, da würde ich sagen, da kommt für mich auch dieser feministisch-kämpferische Charakter irgendwie viel mehr aus bei Revenge. Aber bei The Substance weiß ich jetzt nicht, ob, gerade weil ihr auch sagt, ich verstehe das auch, dass man sagt, okay, bei The Substance wird es jetzt wirklich zu einer Comedy, zu so einer pechschwarzen und man kann viel lachen, aber ich weiß nicht, zu welchem Preis jetzt dieses Lachen irgendwie verdient ist, weil ich finde, der Film eben, der arbeitet auch viel damit, dass man eben Sympathie für Demi Moores Figur hat und aber dann sie am Ende ja ein Stück weit ja total auch bloßzustellen und sie dann so auszulöschen komplett. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, das hinterlässt bei mir irgendwie die ganze Zeit noch so einen Fadenbeigeschmack, so wie er mit ihr umgeht, dass Margaret Qualleys Figur alles widerfährt. Das fand ich natürlich nur konsequent so. Ich hätte mir gewünscht, dass da irgendwie auch noch mehr eine Trennung hätte vollzogen werden können, dass wirklich so Margaret Qualleys Figur, ich meine, dann wäre der Film auch wahrscheinlich zu inkonsequent ausgegangen, wenn dann so das Böse in Anführungszeichen, was ja irgendwie dann zu verkörpert ausgelöscht worden wäre, nur dann hätte wahrscheinlich auch irgendwie die Message nicht gepasst, aber ich finde, so hat der Film irgendwie sich nicht entschieden, will er jetzt nochmal so eine Gesellschaftspublikumsanklage sein, so total satirisch, Black Comedy-mäßig sein, aber eben doch auch so eine,
Ich verstehe schon, was du
botschaftsmäßig
meinst.
Sehr, sehr schwammig dann am Ende auch wieder.
Ja, also gut, ist ja auch natürlich bei Revenge, da sie folgt ja trotzdem den klaren Regeln von so einem Rape-and-Revenge-Film. So, ne? Also, dass du am Ende natürlich da die Frau hast, die dann am Ende des Tages doch noch die Oberhand über ihre Peiniger gewinnt und so. Es gehört einfach dazu. Also ich glaube, wäre da krasser gewesen, wenn es irgendwie nicht so passiert wäre. Klar. So, ne? Und hier, dieser Film ist halt überall und versucht halt echt irgendwie alles abzudecken, versucht auch gleichzeitig irgendwie so gefühlt alles auf der Klaviatur der Emotionen irgendwie einmal mitzunehmen und das ist natürlich, ich glaube, da muss man vielleicht auch ein Stück drauf vorbereitet sein. Ich weiß nicht, würde mich, glaube ich, echt mal interessieren, wenn du den noch ein zweites Mal guckst, ob der denn anders wirkt auf dich, weil man jetzt dann schon mehr darauf vorbereitet ist, in welche Richtung der Film dann an sich auch gehen will und was da jetzt alles kommt und dass man den am Ende des Tages halt wirklich nicht zu ernst nehmen soll, weil klar, ne, warum gibt's diesen komischen Substance-Abholraum in so einem total abgeranzten Haus, wo du ja wirklich über Umwege überhaupt erst reinkommst und innen drin ist aber alles perfekt und hätte den nicht theoretisch irgendein, jetzt böse gesagt, Obdachloser irgendwo schon mal gefunden, weil er sich einen Platz sucht, um trocken die Nacht zu überstehen oder sowas. Aber ich weiß nicht, ich fand den so als Kino des komplett Absurden, der aber trotzdem ja immer noch auch so seine Botschaft zwar wirklich mit dem Vorschlaghammer durch die Gegend treibt, aber sie halt irgendwo noch da ist, sehr spannend.
Und ja, ist halt konsequent genug, das ist halt das Angenehme daran. Also er haut ja auch am Ende, was ich meinte, so Zitat raus, also klar, irgendwie sowas wie die Fliege und Elephant Man ist das Offensichtlichste. Ich finde, gerade so das Monster sieht auch sehr Elephant-mäßig aus. dann spielt er, glaube ich, noch die 2001-Musik da kurz zwischendurch und so.
Yeah. Stimmt, ja.
Aber der nimmt also da so kein Blatt vor den Mund. Das, dann irgendwie finde ich das schon wieder geil dann.
Ja, ich kann man auch so finden. Also ich finde auch, der Film ist so oder so auch eine Experience einfach, so ein Erlebnis. Ich glaube, bei mir hängt es auch damit zusammen, dass ich einfach viele Filme in der Art schaue, weil ich die gern sehe. Und wenn man jetzt noch nicht so viele Filme ähnliche gesehen hat und den jetzt einfach wirklich nach dem Trailer zum Beispiel nur guckt, dann wird man da einfach komplett überrollt mit so einer Erfahrung oder so. Also
ich fehl doch mal drei Filme, die so sind.
Also ich habe während den ersten 90 Minuten habe ich oft an so Filme wie The Neon Demon von Reffen gedacht. Der macht das auch schon sehr viel mit diesen Schönheitsidealen und so. Also da geht es natürlich noch um eine jüngere Generation, so Modelbranche. So dieses ganze Hollywood- und Schauspielszene, da habe ich viel an Mulholland Drive und David Lynch oder so, der macht das ja auch. Oder noch älter, sowas wie Sunset Boulevard, da steckt es ja auch schon drin, so die Kritik an so alternden Hollywood-Ikonen oder sowas. Das ist da viel drin. Und was so die Body-Horror-Ebene angeht, da würde ich auch so Klassiker von Cronenberg einfach empfehlen. Ich musste auch viel an Brian Usnas Society denken, das ist ein Film, den ich super mag. Der ist ja auch lange Zeit so ein bisschen so eine 80s-Satire wie jetzt ein Blue Velvet oder so. Und dann bekommt er aber auch so einen Finalteil hingetackert, der so Body-Horror aus einer komplett anderen Dimension einfach hat. Also den liebe ich auch, den würde ich auch empfehlen. Und sonst bin ich, glaube ich, eben jemand, der das halt mag, wenn der Body-Horror, wenn das schon so eklig und exzessiv ist, auch in so einer schon empathisch-tragischen Dimensionen verortet ist, wie jetzt halt sowas wie die Fliege oder so. Da geht es für mich einfach viel stärker zusammen, dass du halt super eklige, geile praktische Effekte hast, aber halt trotzdem noch so eine menschliche Ebene drin hast, die dich da so mitfühlen lässt. Also.
Ja, ich finde halt irgendwie The Substance für mich so ein die Fliege-Update. So auch, also ich finde, das Plakative ist auch das, was irgendwie die Filmlandschaft im positiven Sinne teilweise gerade ein bisschen ausmacht. Und klar, Cronenberg ist nochmal viel nachdenklicher da in dem Sinne und sowas, aber ich finde, das kann man ganz gut irgendwie so übersetzen, ohne es halt irgendwie zu remaken oder sowas. Ich musste auch an sowas wie Another Silver Lake tatsächlich denken, gerade dieser Ort, wo dann die Substanz untergebracht ist.
Ja, diese Außenszenen da auch, wenn sie da rumläuft oder so.
Genau, ja, es hat sowas irgendwie labyrinthartiges, geheimnisvolles, dass du nicht ganz weißt, ja, was du meinst, auch, dass man es nicht irgendwie verorten kann, zeitlich oder vom Ort an sich her. Das fand ich ganz spannend. Und es geht ja auch um diese halt High Society und was dahinter steckt und so.
Ja, ich glaube, wir haben auch kurz drüber gesprochen schon mal. Für mich der bessere Film in der ähnlichen Richtung, der jetzt in den letzten 3 Jahren oder so rauskam, ist halt auch Titan von Julia Ducournau. Die hat ja vorher den Raw gemacht und dann Titan. Und das ist so ein Film, der anfängt auch in so Body-Horror-Konventionen, schon sehr abstrakt und bizarr. Und der aber dann eine komplett andere Richtung einsteckt und fast schon das Genre auf so eine neue Ebene führt, wo du auch in einer komplett einfühlsamen menschlichen Geschichte dann ankommst, in so einer Art, ich sag mal, Vater-Tochter-Beziehung der komplett anderen Art, wie man es noch nie in so einem Body-Horror-Film gesehen hat. Und der Film hat mir zum Beispiel das gegeben, was ich mir von The Substance noch erwartet habe, dass ich irgendwie auch was Neues zu sehen bekommen, weil ich finde alle eben, das ist, glaube ich, mein Problem mit dem Film, alle Ideen und Schockeffekte und Schock-Horror-Einfälle, die der Film hat, sind halt irgendwie schon gefühlt 40 bis 50 Jahre. Also die habe ich alle woanders schon mal gesehen. Klar, während ich hier jetzt noch mal poppiger und knalliger vermischt, so zu was Neuem auch, aber am Ende ist da jetzt nichts hängen geblieben, wo ich sage, das habe ich so irgendwie fast noch nie gesehen. Also
ich fand halt wieder in der Perfektion, das irgendwie so modern nochmal
klar,
so
es ist handwerklich super gemacht, es hat eine visuelle Ebene, der man auch super schnell verfällt, aber es hatte für mich dann nicht noch irgendwie dieses gewisse Extra, dass ich sage, okay.
Ich muss sagen, ich glaube, was bei mir war, ich habe nicht damit gerechnet, in welche Region der geht, eben weil halt diese Trailer ja kaum was gezeigt haben. So, die Trailer sind ja auch super schnell geschnitten. So ein Bild bleibt für eine Sekunde stehen und dann ist es auch schon wieder weg. Und ja, da hämmert ja dann auch nur so dieser Techno-Beat mit rein. Und das Witzige ist, ich habe auch in Köln irgendwie so ein paar Leute dann gehört, die das so mit Titan irgendwie versucht haben zu. Und du weißt ja, ich hasse den Film mit allergrößter Inbrunst. Also Titan, das war, als der rauskam, der war glaube ich auf Flop 1 bei mir.
Krass,
so.
Wusste ich gar nicht.
Ich konnte damit wirklich so gar nichts anfangen. So, der war mir viel zu drüber, viel zu absurd, abstrakt auch irgendwie so. Also war wirklich überhaupt nicht mein Film. Und als ich dann im Vorfeld von dieser Pressevorführung so Leute gehört hatte, die dann, Titan, neues Titan. Ich so, oh Gott, scheiße, ey, du musst diesen Film hassen. Irgendwie so, du wirst da jetzt sitzen und denkst so, oh Gott, nee, wieder irgendwie so ein komischer Quatsch, den alle lieben, nur du sitzt hier da so, ich fand den doof, hab den nicht verstanden oder keine Ahnung. So, und
ja, ich glaube, Titan hat auch schon gespalten. Also ich glaube, den lieben auch nicht alle. Ja, da kann man auch drüber streiten,
auf jeden Fall. Aber da war ich hier, glaube ich, einfach auch überraschter, gerade von den Konsequenzen, die kommen und wie geradlinig dieser Film letztendlich auf das zugeht, was kommt. So, ne? Also eigentlich kannst du ja schon damit rechnen, ja, in dem Augenblick, wo sie sich das erste Mal diese Spritze reinhaut für The Substance, da muss ich keinen Trailer gesehen haben und weiß schon, ja, das geht schief. Es geht ganz, ganz schief. Und dann aber einfach so, dass er sich da wirklich so drin ergötzt. Denn auch so. Und selbst so ein Quatsch halt, wie das Haus irgendwie offensichtlich nicht ihr gehört oder dass wir einfach mal im Bad noch ein kleines Kämmerlein raushauen können, weil warum nicht? Klar, wenn ich das bei mir mache, dann lande ich beim Nachbarn und sage, ja, ich bunker hier mal meinen Substance-Opfer. So. Also, weiß nicht, ich habe das sehr, sehr genossen. So. Und irgendwie so dieses Gesamtbild, so was auch so der Soundtrack angeht, der finde ich wirklich gut gepasst hat. So die Bilder und auch so die Schnitte. Ich mochte teilweise auch dieses Staccato-artige und jetzt ist es so, okay, gucke ich jetzt gerade einen Trailer im Film und sowas alles. Hat mich echt gut abgeholt. Also ich hatte unglaublich viel Spaß tatsächlich auch dann gerade so in der zweiten Hälfte mit dem Film und war toll. War ein toller Film. Und haben wir noch irgendwas vergessen, was man irgendwie, aber ich glaube, wir haben jetzt alles erwähnt, was man erwähnen muss, oder? Was würdet ihr denn sternetechnisch geben? Also 5 Sterne oder weniger?
Oh. Nee, ich bin schon bei 4 Sternen, glaube ich. Ich fand, dass der schon einfach richtig, richtig geil reinhaut. Das ist so, wenn man jetzt den auch mit Titan vergleicht, ist irgendwie so die Blockbuster-Version davon, auf die beste Weise. Ja. Ich finde, das ist so ein richtig geiles, hyperstilisiertes Wutwerk, den man sich so schwer entziehen kann, finde ich. Der rauscht komplett durch und deswegen 4 Sterne. Mhm.
Ja, ich bin leider nur bei 2 Sternen. Das klingt hart, aber ich muss aber auch sagen, ich bin wirklich mit einer hohen Erwartungshaltung auch rein, weil ich wirklich mich total drauf gefreut hatte, als er dann eben auch fürs Fantasy Filmfest in Berlin bestätigt wurde. Und ich mochte ja auch Revenge wirklich gerne von der Regisseurin und das, die ganzen Sachen, die ich vorher davon mitbekommen hatte, eben dieses ganze Body Horror, Satire auf Hollywood oder so, Schauspielindustrie und so. Ich war mega gehypt da. Also wie am Abend davor konnte ich schon nicht ruhig einschlafen. Ich war schon wie so vor Weihnachten, ja, morgen endlich das Substance schauen. Ja, deswegen, ich glaube, wenn ich nicht so einen hohen irgendwie Hype-Level hätte, wäre ich vielleicht noch ein bisschen auch milder gewesen. Aber so, dadurch, dass es halt nochmal so eine starke persönliche Enttäuschung war, bin ich so bei 2 Sternen von 5.
Ja, ich bin auch bei 4. Also, und ich hatte zwar auch Erwartungen, aber ich hatte, glaube ich, einfach nicht so große Erwartungen. Ich fand Revenge halt gut, aber ich kann auch mit dem Genre, muss ich gestehen, so nichts anfangen. So, das gibt mir irgendwie nicht so viel. Also da bleibe ich lieber beim klassischen Rache-Thriller, als dass ich jetzt noch so dieses, wir müssen die Frau erst brechen und halb kaputt machen und dann steigt sie wie Phönix aus der Asche wieder auf und rächt sich so. Aber den habe ich sehr genossen. So, es war eine willkommene Abwechslung mal von dem, was man so bisher jetzt irgendwie dieses Jahr auch gesehen hat. Fand ich das sehr, sehr toll.
Den hatten wir den drin in unserem Horror-Podcast?
Nee, ich glaube krass, ne? Nicht. Nee, also den hatte, glaube ich, keiner so richtig auf dem Schirm. Weil gut, ich meine, die Regisseurin war jetzt auch nicht so bekannt, weil sie halt dann auch nur diesen einen Film hatte. Und gut, wenn du jetzt hörst, oh, ein Film mit Demi Moore, so denkst du jetzt auch nicht im ersten Moment, oh krass, ja, den muss ich unbedingt in meine Horrorfilmliste für 2024 mit drin haben.
Ja,
oder
aber
so,
ich glaube, ne? Wir haben ja auch da gesagt, es wird wahrscheinlich irgendein anderer Film wieder aus
ja,
dem Licht kommen.
Ja, natürlich, ist ja immer so.
Gerade
ist
bei
ja
Horrorfilmen,
so.
Ja.
Ich bin ja auch immer noch gespannt auf diesen, wie heißt der, In a Violent Nature?
Ja, der jetzt
Nature.
Auch ein Kinostart
hat. Ja, genau, da bin ich ja auch sehr gespannt drauf, ja, was das so wird. Und ich glaube, da kommt ja dieses Jahr noch ein bisschen was, ne? Also
ja,
so
bisschen, ja.
Terrifier 3.
Ja.
Kommt auch noch zu Halloween.
Freu ich mich tatsächlich sehr drauf. Also ja, ich mag das ja. Das ist, also das sind zwar viel, also Terrifier 2 ist eine Stunde und 20 Minuten zu lang.
Nee, der ist genau richtig lang.
Der muss
so lang sein.
Aber ich feiere den total. Also ich finde, Art the Clown ist für mich echt so die, so das, was gerade so dieses Slasher-Genre mal wieder gebraucht hat. So, ja, weil, ja, du weißt ja, Hardy, ne, die neuen Halloween-Dinger haben mich jetzt nicht so abgeholt und obwohl ich Michael Myers echt mag, aber ich finde Art the Clown ist halt einfach so eine Marke, ey. Ich finde auch der Schauspieler, der den spielt, so, das ist wirklich so eine stumme Figur ist, die halt nie irgendwie was redet und einfach nur so über Mimik und Gestik funktioniert, so ist schon.
Ja, und das war wieder so Event-Horror-Kino, ne? Ich glaube, das war halt so geil an Halloween dann, egal wie man die fand, dass halt jährlich dann, ich glaube, einmal wurde verschoben, ne? Aber ja, jährlich eigentlich rauskommt, sollte ein neuer Michael-Myers-Film und sowas. Und ich habe lange drüber nachgedacht, ob das jetzt daran liegt, dass endlich mal wieder so ein ikonischer Killer da ist oder ob es einfach diese Event-Dinger gefehlt haben. Weil ich gucke jetzt gerade auch nochmal alle Freitag der 13. Filme, dann denke ich mir auch so, die müssen einfach, es ist scheißegal, was sie machen, einfach mal wieder so einen Film raushauen irgendwie. Jetzt wird Freitag der 13. David Gordon Green Trilogie oder sowas und dann gehe ich da jedes Jahr rein.
Na gut, das macht er jetzt, weil jetzt hier, Exorzist kommt er jetzt.
Kommt
da
überhaupt zweiter
jetzt?
Ich glaub, die
aber
schon abgesagt,
Mike Flanagan soll doch jetzt aber eine neue Trilogie lostreten.
Genau.
Ich hätte gerne die Trilogie weitergeschaut.
Oh, nee.
Ich fand den ja geil.
Was für mich jetzt tatsächlich dieses Jahr auch noch ich habe jetzt im Urlaub, ich habe alle Omen-Filme geguckt.
Ah, okay.
Weil ich irgendwie,
wie viele gibt es da? Fünf?
Es gibt vier. Wobei nur drei sind Kinofilme gewesen. Der vierte ist so wie Karate Kid 4, wo es dann halt auch nicht mehr um Damien geht, sondern dann gibt es auf einmal so ein
Next
junges
Fan.
Mädchen.
Okay.
Der wurde ja auch nur fürs Fernsehen produziert und genau so fühlt er sich auch an. Das ist ganz, ganz schlimm. Und dann gab es dann noch das Remake hier mit Liev Schreiber und Julia Stiles und Mia Farrow, wo ich mir denke, ihr habt Mia Farrow in einem Omen-Remake und ihr macht nichts aus ihr. Das Omen-Remake, der Typ, der das geschrieben hat, der darf nicht mal sagen, dass er es geschrieben hat, weil die Writers Guild of America hat gesagt, nee, das ist zu gleich wie das Drehbuch von David Seltzer. Also steht in den Credits von dem Omen-Remake auch immer noch David Seltzer als Autor des Ding.
Wow, krass.
Und dann habe ich ja tatsächlich jetzt diesen First Omen geguckt. Tja, ich finde, der schönste Film, den ich dieses Jahr, glaube ich, allein von den Bildern
super.
Her, nur die Bilder, dann der Soundtrack und ich finde, was Jerry Goldsmith im allerersten Omen auch mit dem Soundtrack gemacht hat, ist unglaublich und hier First Omen ist der erste Film aus dieser Omen-Reihe, der auch vom Soundtrack wieder echt rankommt und zusätzlich ist er auch einfach ein wirklich guter Film, also der wirklich
auch gut
Atmosphäre aufbaut und die Figuren gut aufbaut und alles erklärt so. Und ich mir danach dann diesen Immaculate angeguckt und mir gedacht, so, was ist denn das für ein Scheiß?
Den fand ich auch ganz gut eigentlich.
Echt?
Also ich fand,
ich
habe die beide relativ zeitlich nah beieinander geschaut.
Ich auch.
Und fand Immaculate auch ganz gut, aber auch aus anderen Gründen. Also klar, wenn man jetzt auf das Visuelle eingeht und auf die Ebene, da hat First Omen sowas von die Nase vorne, aber
nee, aber First Omen kann ich echt, gibt's jetzt, glaube ich, bei
Disney Plus,
also und vor allen Dingen ist es auch geil, weil ich glaube, warum der auch nicht so geguckt wurde, weil es halt so, ist das Prequel zu Omen, da muss ich jetzt Omen, musst du eigentlich gar nicht. Also der funktioniert auch gut, ohne dass du das Original vorher gesehen hast. Sie haben so, und auch für einen Prequel finde ich echt gute so kleine Verweise aufs Original, aber es ist nie so, oh, und jetzt muss das kommen, damit dann im Original halt das passieren kann. Und also ich glaube, dir könnte da auch gefallen, Hardy. Ja. Also gerade.
Das Problem, Ding ist nur, ohne jetzt was zu spoilern, man merkt halt, dass er am Ende hinten raus sozusagen so den Sack zumachen soll, sozusagen. Ja. Also da muss er nochmal dann wirklich eine Brücke schlagen zum Original. Aber sonst ist er wirklich angenehm, und eigenständig und nicht
und ich
so
finde. Der hat so in den letzten 5 Minuten so ein Ding, wo ich mir denke, okay, so, diese letzten 5 Minuten sind dafür da, um zu sagen, ja, wenn er erfolgreich genug ist, dann machen wir noch einen Film, so, wo wir dann aber was ein bisschen Eigenes draus machen. Aber ansonsten wirklich, war für mich auch echt so eine Überraschung, genauso wie Substance, irgendwie so, weil ich nicht damit gerechnet hatte, jetzt einen guten Film zu gucken. Vor allen Dingen, nachdem ich 3 beschissene Omen-Filme und einen wirklich grandiosen, nämlich das Original, dann gesehen hatte. Ne? Aber,
ja, wer weiß, was noch auf uns wartet.
Ja, ich bin gespannt.
Also Violent Nature könnt ihr euch auch sehr drauf freuen.
Also in der Violent Nature und Terrifier 3 sind, glaube ich, die 2 Horrorfilme, die ich noch am meisten jetzt später vor.
Ich bin gespannt, wie Smile 2 so wird.
Ich habe die ersten 10 Minuten da draus gesehen beim Fantasy Filmfest und es sah ziemlich geil aus.
Weil ich mochte ja den ersten. Also den ersten Smile fand ich, es ist jetzt kein Meisterwerk oder irgendwie was, was mich jetzt vom Hocker gerissen hat, aber ich fand den so, der hat gut was gemacht.
Ja, ich sag mal so, im Trailer zum zweiten sieht man ja am Ende diesen Autounfall und dann ist da diese Blutspur, die das Smile macht. Mhm. Da liegen einige Körperteile im Film.
Ja, okay, sehr gut. Ja. Ist da später Josh Hartnett auch mit und versucht aus dem Stadion rauszukommen. Gut, so, damit sind wir jetzt aber, glaube ich, durch. Patrick, vielen lieben Dank.
Gerne, gerne.
Hardy, vielen lieben Dank.
Immer gerne.
Das war der Movie-Pilot-Podcast mit mir. Und vielen Dank natürlich an alle, die Woche für Woche zuhören. Bewertet uns, schreibt uns an leinwandliebertfilmstadt.de. Ich habe keine Ahnung, worüber wir nächste Woche reden. Das findet ihr dann nächste Woche raus. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.